Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Also im heutigen Video möchte ich dich mal wieder auf meine eigene Learn Journey mitnehmen. Und zwar haben wir uns ja in den letzten paar Wochen, würde man sagen, viele große Big Player im DeFi-Space angeschaut. Nur eine der, ich würde sagen, bekanntesten und auch größten Lending- und Borrowing-Plattformen haben wir bisher komplett ausgelassen. Und zwar Compound. Das heißt, um was im heutigen Video geht, ist zum einen mal erstens, was ist überhaupt Compound? Zweitens, was darin besonders ist? Und drittens auch, wie du damit natürlich mit so einem DeFi-Protokoll auch schlussendlich Geld verdienen kannst. Ganz zum Schluss vom Video habe ich noch eine etwas, ich sag mal, persönlichere Frage an dich, wo ich mal gerne dein ehrliches Feedback hätte. So, lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar ist Compound im Prinzip ein DeFi-Protokoll, was auf die Ethereum-Blockchain aufbaut, wie so gut wie jedes andere größere DeFi-Protokol. Wenn wir da mal reinschauen bei DeFi Llama, also da, wo du das ganze Total E-Locked und so weiter nachschauen kannst, siehst du die anderen Lending- und Borrowing-Protokolle wie MakerDAO und Aave, die belegen nach wie vor Platz 1 und 3 hier und irgendwann auf Platz 9 ist hier Compound. Wenn du mal das Total Value Locked anschaust, von so ungefähr 2,3 Milliarden Stand heute, also da hat Aave ungefähr das Dreifache und MakerDAO ungefähr das Vierfache vom Total Value Locked. Heißt, einerseits Compound spielt zwar vorne mit, aber im Vergleich zur Konkurrenz ist es eben mittlerweile auch ein gutes Stück kleiner. Wenn wir dann mal uns die entsprechenden DAOs anschauen, also die ganzen Decentralized Autonomous Organizations, auch da ist Compound hier genau auf Platz 10. Das heißt, es ist noch unter den 10 größten entsprechenden DAOs. Und wie du auch sehen kannst, hat es seinen eigenen Token, und zwar den Compound Token. Das ist auch gleichzeitig der Governance Token. Das heißt, jeder, der diesen Comp Token hält, kann dann entsprechend abstimmen bei irgendwelchen Proposals und so weiter. Also ähnlich wie bei den ganzen anderen, ich sag mal, Blockchains, die auf Proof of Stake beruhen, wo man dann entsprechend mit dem Token bei solchen Abstimmungen entsprechend teilnehmen kann. So, jetzt zunächst mal zum Use Case. Und zwar ist Compound im Prinzip ein Lending- und Borrowing-Protokoll. Und das kannst du dir etwa vorstellen, wie wenn du selbst die Bank spielst. Weil in der traditionellen Finanzwelt, das ist ja in aller Regel so, dass wenn du der Bank Geld leihst, dann bekommst du Zinsen, zumindest normalerweise. Und wenn du Geld leihst, dann musst du Zinsen zahlen. Jetzt bei Compound kannst du im Prinzip das genau gleiche machen, nur nicht eben mit einem zentralen Unternehmen, den du in der Theorie natürlich auch vertrauen musst und so weiter und so fort, sondern dass du das Ganze auf eine dezentrale, das heißt komplett vertrauenslos auch machen kannst. Und natürlich nicht mit irgendwelchen klassischen Fiat-Währungen, sondern entsprechend Kryptowährungen oder Stablecoins und so weiter. Und von der Funktionsweise her ist es auch relativ vergleichbar mit Aave. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise deine eigene Kryptowährung verleihst, zahlst du das in Liquidity Pool ein und dann können andere Leute über Smart Contracts entsprechenden Kredit aufnehmen. Und grundsätzlich gilt da auch die gleiche Regel, dass die Leute, die einen Kredit aufnehmen, die zahlen Zinsen dafür und die Leute, die entsprechend das Geld verleihen, die bekommen die Zinsen. Das heißt, das erklärt auch gleichzeitig, woher die Zinsen tatsächlich kommen. Nicht durch irgendwie die Inflation von irgendeinem eigenen nativen Token, sondern die Zinsen kommen daher, dass andere Leute entsprechenden Kredit aufnehmen und dafür entsprechend Zinsen zahlen. Und auch vom Ablauf her ist es relativ vergleichbar mit Aave, weil in dem Moment würde jetzt beispielsweise deine eigenen Kredit Kryptowährung, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise deine Ether. Wenn du jetzt deine Ether nimmst und in diesen Liquidity Pool einzahlst, bekommst du sofort Comp-Tokens zurück. Bei Aave sind es ja, wenn du einzahlst, die A-Tokens, bei Compound, wenn du einzahlst, sind die C-Tokens. Und diese C-Tokens sind im Prinzip nur, ich sag mal, ERC-20-Tokens, die einerseits deinen Einsatz repräsentieren, das heißt, du könntest die jederzeit auch umtauschen gegen den tatsächlichen Einsatz, also was du eingezahlt hast in Liquidity Pool. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Zinsen akkumulieren. Und jetzt nicht im Sinne von die Tokens, du bekommst automatisch mehr Tokens dazu, sondern dass diese C-Tokens einfach im Zeitlauf oder genauer gesagt, also mit jedem einzelnen Block einfach einen Wert dazu gewinnen. Und dadurch hast du eben zusätzlich Zinsen, die du auf diese ganzen C-Tokens entsprechend dazu verdienen kannst. Du kannst aber auch die C-Tokens beispielsweise bei irgendwelchen Plattformen direkt verkaufen. Du könntest sie beispielsweise bei anderen DeFi-Protokollen verwenden. Also gibt es verschiedene Use Cases, nicht nur so, dass du da irgendwelche Tokens hast, mit denen nichts anfangen kannst, sondern in der Theorie kannst du die natürlich jederzeit zurücktauschen, irgendwo anders mit einsetzen und so weiter. So, und das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, wie du jetzt tatsächlich mit Compound Geld verdienen kannst. Und zwar, wenn du hier mal auf die offizielle Webseite gehst, ich habe dir da auch unten in der Beschreibung verlinkt, falls du da mal reinschauen möchtest und dich entsprechend connectest mit deiner MetaMask, weil, wie gesagt, das Ganze läuft auf der Ethereum-Blockchain und MetaMask ist, ja, so die weltweit bekannteste Wallet, um tatsächlich bei sowas mitzumachen, dann sieht das Ganze so aus. Wie du hier schon in der Übersicht sehen kannst, gibt es einerseits einen Supply Market, also wenn du Kryptowährungen verleihst, und einmal einen Borrow Market, also wenn du einen Kredit aufnehmen möchtest. So, dann schauen wir doch hier mal die APYs an, also das, was du tatsächlich als Rendite bekommen kannst, in dem Moment, wo du deine eigenen Kryptowährungen verleihst. Gehen wir mal hier durch. Okay, wir haben hier Ether mit 0,47% pro Jahr. Ja, okay. Naja, hat mich jetzt persönlich nicht so vom Hocker. Oder beispielsweise gerappte Bitcoins, weil, wie gesagt, wir sind auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, du kannst nicht deine normalen Bitcoins nehmen, sondern nur die gerappte Form davon. Da bekommen wir derzeit ungefähr 0,11%. Also rein vom Lending her würde ich sagen, lohnt sich nicht so wirklich, jetzt einfach nur pures Lending zu betreiben auf so einer Plattform, weil meiner Meinung nach einfach das Risiko mit Smart Contract ist und so weiter und so fort deutlich höher ist als das, was du jetzt tatsächlich hier an Rendite rausholen kannst. Ist auch nicht wirklich verwunderlich, um ehrlich zu sein, weil wir derzeit in einem Bärmarkt sind. Wenn du dir die ganzen APYs mal anschaust, in einem Bullmarkt, wo dann ganz viele Leute gierig werden, ganz viele Leute Kredit aufnehmen wollen und so weiter und so fort. Da gehen die Zinsen nochmal deutlich höher. Nur im Bärmarkt, wo es eigentlich rein rational gesehen am meisten Sinn machen würde, einen Kredit aufzubauen, da will keiner mehr von Kryptowährungen hören. Hat jeder entsprechend die Schnauze voll. Aber ja, das heißt, einerseits könntest du da in der Theorie so ein paar, ja, ein bisschen was verdienen, aber das hat mich jetzt persönlich nicht vom Hocker. Das heißt, wenn man tatsächlich so eine Plattform nutzt, dann meiner Meinung nach macht das nur wirklich Sinn, wenn man da tatsächlich dann auch einen Kredit aufnimmt und mit diesem Kredit dann entsprechend ja einfach das macht, was man machen will. Also was man mit so einem Kredit machen kann, also nur als Beispiel, dass du mir folgen kannst. Angenommen, du sagst jetzt, hey, ich möchte jetzt hier meine gerappten Bitcoins hinterlegen, dann könntest du da entsprechend einfach draufklicken, tust die entsprechend hinzufügen. Okay, dann hast du das auf der einen Seite. Und damit du jetzt tatsächlich einen Kredit aufnehmen kannst, also was leihen kannst, musst du immer Kollateral hinterlegt haben. Das heißt, du kannst ja nicht einfach nur einen Kredit aufnehmen und mit dem Geld abhauen, sondern es ist das gleiche Prinzip wie auch bei Maker, wie auch bei Aave, wie auch bei der DeFi-Chain, wie auch bei sonst jedem anderen Lending-Protokoll, dass das Ganze immer überkollateralisiert ist. Das heißt, um Kredit aufzunehmen, zunächst erstmal leihen. Das heißt, da könntest du deine Bitcoins entsprechend erstmal hinzufügen zu der Supply-Seite und dann kannst du entsprechend einen Kredit aufnehmen. Sagen wir mal, du nimmst als Kredit auf, nehmen wir mal hier den USD-Coin, wo du derzeit Zinsen zahlst in Höhe von 1,85%. Das würde jetzt beispielsweise bedeuten, wenn jetzt tatsächlich die APYs über ein komplettes Jahr konstant bleiben würden, würdest du auf der einen Seite rund 0,11% auf dein Kollateral an Zinsen gewinnen und gleichzeitig müsstest du zahlen ungefähr 1,85% auf den Kredit, den du dann tatsächlich aufnimmst. Und mit dem Kredit könntest du dann beispielsweise einerseits deine eigene Position hebeln, das heißt, dass du jetzt beispielsweise nochmal mehr Bitcoins damit nachkaufst oder mehr Ether damit nachkaufst und die wiederum als Kollateral hinterlegst. Oder beispielsweise, du könntest mit den Stablecoins irgendwo ins Liquidity Mining gehen, mit Stablecoins, damit eine höhere APR erwirtschaften als 1,85%. In dem Moment würdest du entsprechende Gewinn machen. Oder beispielsweise, du hast irgendwie eine größere private Rechnung bekommen und du möchtest jetzt ungern deine Kryptowährung dafür verkaufen. Da könntest du auch in der Theorie für sowas entsprechend deinen Kredit verwenden. Also da bist du ja komplett flexibel, was du mit dem machen kannst. So, in dem Moment, wo du jetzt tatsächlich einen Kredit aufnehmen möchtest, klickst du einfach entsprechend drauf und dann siehst du, oder kannst du hier dann beispielsweise eingeben, wie viel USDC-Coins du tatsächlich ausleihen möchtest. Und das siehst du auch hier oben, 80% Limit. Das sagt im Prinzip aus, dass angenommen, du würdest jetzt beispielsweise Sicherheit, also dein Kollateral hinterlegen, beispielsweise 100.000 Dollar an Bitcoin, da könntest du maximal 50.000 Dollar an USDC-Coin entsprechend als Kredit aufnehmen, damit du nicht liquidiert wirst. Weil genau die gleichen Logiken, in dem Moment, wo du unterversichert bist, wirst du entsprechend hier auch liquidiert, genauso auch wie bei den ganzen anderen Lending-Borrowing-Protokollen. Es gibt auch noch eine Version 3 von Compound, die wird auch direkt hier oben verlinkt. Klickt man da mal drauf. Das Ganze ist so ein Stück weit anders, also auch der Aufbau ist ein Stück weit anders. Und zwar sehen wir hier, okay, wir haben deutlich weniger Coins zur Auswahl für als tatsächlich Kollateral. Wir haben immer noch Ether, wir haben immer noch gerappte Bitcoins und so weiter. Wenn wir da mal entsprechend draufklicken oder beziehungsweise wenn wir hier oben auf Markets gehen, dann hast du hier etwas andere Zahlen. Und zwar ist es bei der Version 3 so, dass du da beispielsweise unterschiedliche Collateral Factors hast und Liquidation Factors. Und Collateral Factor ist im Prinzip nur die umgekehrte Form von einer Überversicherungsgrenze. Das heißt, wenn da jetzt beispielsweise 80% stehen würde, heißt das, du hast eine Überversicherungsgrenze von ungefähr 125%. Das heißt, das ist 1 durch 0,80, wäre in dem Fall die 125%. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Überversicherungsgrenzen und auch gleichzeitig unterschiedliche Liquidation Factors. Liquidation Factor, wenn der unterschiedlich ist zum Collateral Factor, dann heißt das nur, vereinfacht gesagt, dass du zwar einen maximalen Kredit aufnehmen kannst. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn du 100.000 Dollar an Bitcoin hinterlegst, kannst du einen maximalen Kredit aufnehmen von 80.000. Wenn allerdings der Liquidation Factor bei 90% steht, würde das bedeuten, beispielsweise deine Bitcoins könnten im Wert sinken, sodass du eine Unterversicherungsgrenze hast von 85% und du würdest immer noch liquidiert werden, sondern erst bei 90%. Das heißt, wenn das unterschiedlich ist, heißt das beispielsweise, du kannst einen maximalen Kredit aufnehmen und wirst nicht irgendwie, wenn jetzt der Markt ganz kurz nach unten dippt, wirst du das sofort liquidiert, sondern entsprechend erst später. Das ist im Prinzip der Unterschied entsprechend. Du hast auch hier noch unterschiedliche Liquidation Penalties, je nachdem, welche Kryptowährung hier entsprechend hinterlegt wird. Und wie du sehen kannst, ja, wenn du entsprechend hier einen Kredit aufnehmen würdest mit Ether, würdest du die mit Abstand besten Konditionen haben. Das heißt, die niedrigste Überversicherungsgrenze, gleichzeitig wirst du extrem spät es liquidiert. Und nach Liquidation Penalty von 5% ist im Vergleich zu den ganzen anderen Protokollen, was Lending und Borrowing und so weiter angeht, doch deutlich weniger. Also das lässt sich absolut sehen. Und falls du Aave schon ein bisschen besser kennst, wirst du dich jetzt vielleicht fragen, aber ist es nicht eins zu eins das gleiche, was Compound macht? Und da würde ich sagen, wahrscheinlich zum Großteil ja. Es gibt allerdings so ein paar kleinere Unterschiede. Und zwar würde ich wahrscheinlich im Allgemeinen sagen, dass Aave im Vergleich zu Compound so ein Stück weit ein bisschen komplexer ist, aber dafür dir einfach auch mehr Möglichkeiten bietet. Das heißt, ein Stück weit flexibler ist. Und zwar, wenn wir uns mal hier die Plattform anschauen von Compound, ist relativ simpel aufgebaut mit Supply Market, mit Borrow Market und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt mal Aave anschauen, sieht das schon relativ vergleichbar aus. Also auch hier mit diesem Supply, wir haben auch das gleiche hier mit Borrow, aber schon ein Unterschied von Aave ist beispielsweise hier, dass du beim Kreditnehmen auswählen kannst zwischen einerseits einer stabilen Zinsrate, die du zahlen kannst, und andererseits auch einer variablen Rate. Und das ist beispielsweise was, was es bei Compound nicht gibt. Das ist alles variabel. Das heißt, da kannst du unter Umständen Pech haben, dass zu dem Zeitpunkt, wo du den Kredit aufgenommen hast, war die Zinsrate noch gut. Und dann irgendwie eine Woche später hat sich der Gesamtmarkt verschoben wegen Pipapo, dass du dann entsprechend mehr Zinsen zahlen musst und ja, einfach so ein Stück weit weniger damit planen kannst. Das ist bei Aave schon mal anders. Nach gleichzeitig, wenn wir uns hier die Liste anschauen von Aave, wie viele Kryptowährungen du hier leihen kannst und verleihen kannst. Also das ist schon eine ziemliche Liste, was hier Aave anbietet im Vergleich zu Compound. Wenn wir hier mal runterscrollen, ja, ich würde mal sagen, so grob überschlagen, Compound bietet ungefähr die Hälfte, vielleicht zwei Drittel der Coins an, die Aave anbietet. Das heißt, rein aus dem Gesichtspunkt könnte man schon behaupten, Compound ist, was die Listung von irgendwelchen Tokens angeht, vielleicht ein bisschen konservativer, mehr auf Sicherheit aus. Aber gleichzeitig ist es so, als ich meine Recherche gemacht habe zu Compound, dass es da schon Hacks gab im Jahr 2021. Es gab Hacks im Jahr 2020 und im Jahr 2020 ist nochmal irgendwie was passiert mit einem Orakel oder sonst was. Das heißt, auch wenn die hier vielleicht rein von der Token-Auswahl ein bisschen konservativer wirken, von der Sicherheit her gab es da in der Vergangenheit schon einige Sachen, die bei Compound entsprechend vorgefallen sind. Und da gibt es natürlich bei Aave auch noch so, ich sag mal, Schnickschnack, wie beispielsweise Flash-Loans und so weiter und so fort. Jetzt, was sind die Risiken von Compound? Da würde ich sagen, wahrscheinlich erstes primäres Risiko, natürlich Smart Contract Risk, dass es da irgendwelche Bugs gibt, irgendwelche Sicherheitslücken, die irgendein Hacker entsprechend einfach exploiten kann. Und als zweites Risiko einfach das Liquidation-Risiko in dem Moment, wo du tatsächlich Kredit aufnimmst. Ist genau das gleiche wie bei MakerDAO, ist genau das gleiche bei Aave, bei der DeFi-Chain, bei egal, wo du einen Kredit aufnimmst, immer dann, wenn du so einen dezentralen Kredit aufnimmst, kannst du immer liquidiert werden. Das heißt, das musst du auf jeden Fall im Auge behalten und auch einfach genau wissen, was du da tatsächlich tust. Jetzt meine subjektive Meinung zu Compound. Also wenn es mir jetzt darum gehen würde, beispielsweise meine eigenen Bitcoins zu hebeln oder wenn es mir wirklich primär um das Thema Sicherheit geht, und das geht es mir bei Bitcoin wahrscheinlich schon primär und im Allgemeinen bei Kryptowährungen, dann wäre bei mir persönlich nach wie vor die Nummer 1 MakerDAO, wo ich auch derzeit meinen eigenen Bitcoin-Vault habe. Bei mir wäre persönlich immer noch Aave auf Platz 2 und wahrscheinlich irgendwann kommt dann Compound entsprechend auf Platz 3. Das gilt zumindest für die gerappten Bitcoins. Jetzt für Ether, da kommt meiner Meinung nach derzeit nichts ran an Liquidity, also einfach von einerseits Sicherheit, andererseits Effizienzlevel. Vielleicht irgendwann mal später, wenn tatsächlich Gristify mit ihren Vaults entsprechend live geht, aber die müssen sich erstmal bewähren und der Stablecoin muss sich erstmal bewähren und so weiter. Wobei ich mir da relativ wenig Sorgen machen, weil die ja den Großteil, wie gesagt, von Liquidity entsprechend kopieren. Aber ja, das wären wahrscheinlich so dann die Hauptalternativen, die ich persönlich verwenden würde. Aber ja, im Allgemeinen würde ich sagen, vielleicht ist Compound auch gar keine schlechte Möglichkeit, um so ein Stück weit einfach das eigene Risiko zu diversifizieren, dass man sagt, man ist nicht nur von einem einzigen Protokoll abhängig, sondern ja, einfach von mehreren. Das heißt, selbst wenn mal bei einem Protokoll irgendwie was Schlimmeres kommt, dass du dann immer noch einfach Alternativen hast und nicht komplett blank dastehst. So, jetzt mal noch eine Frage an dich. Und zwar wurde ich in den Kommentaren schon mehrmals gefragt, ob ich mir nicht irgendwann mal einen Greenscreen zulegen soll. Dass ich hier im Prinzip einen Greenscreen habe und dann im Hintergrund beispielsweise ein hochmodernes Büro einblenden könnte oder das Universum oder whatever. Jetzt bisher, oder ich sag mal so, erstmal würde mich, glaube ich, deine Meinung interessieren, ohne dass ich dich jetzt mit meiner Meinung voll plappere. Aber meine persönliche Einstellung zu Greenscreen ist irgendwie, keine Ahnung, ich denke irgendwie, das ist so ein bisschen unauthentisch, oder nicht? Ich weiß nicht. Also mir persönlich geht es so, wenn ich meine eigenen Videos so ein bisschen durchscrolle oder gerade die Timeline und so weiter und dann je nach Video genau weiß, ah ja, stimmt, das war noch das Airbnb in Brasilien oder das war das Airbnb in Peru und da war, ah ja, stimmt, da war ich noch in El Salvador oder ähnliches. Ich finde das einfach cool, wenn man so einfach die Hintergründe von der jeweiligen Region entsprechend sieht. Mir ist auch vollkommen bewusst, dass nicht jeder Hintergrund bei mir mal wirklich perfekt aussieht und auch wirklich professionell aussieht, sondern oftmals sieht es einfach so aus wie, hey, hier sitze ich einfach an meinem Schreibtisch in meinem Airbnb. Da ist nichts irgendwie fancy oder sonst was dran. Aber das ist mir vollkommen bewusst. Aber gleichzeitig denke ich mir so, da geht irgendwie so ein Stück weit einfach diese Authentizität verloren, in dem Moment, wo ich so ein Greenscreen benutze und dann irgendwie alles immer gleich aussehen würde. Aber vielleicht sehe ich das auch komplett anders und ein Großteil von euch denkt, ja klar, hallo, na klar, achtet darauf, dass es alles hier professionell aussieht und das ist vielleicht viel wichtiger. Also da würde mich mal dein ehrliches Feedback interessieren, was du von einem Greenscreen entsprechend hältst.
So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss. Und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum Kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsoell.com/3. Das ist Kevin, also Kevin, Soell.com/3. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.